Okay, should we not like these?
Welcome back zur 14. Folge Running Out of Size. Wie immer mit meiner Wenigkeit und David. Wir haben uns wieder in Zug gesetzt, kleine Reise gemacht. Diesmal nicht nach Mannheim, nicht nach Speyer, nicht nach Berlin, sondern wir sind in einer ganz anderen Stadt.
Ja, wir sind bei Can in München-Gladbach, dem Gründer und kreativen Kopf von Midnight. Wir haben hier schon eine sehr spannende und auch lustige Zeit hier. Hier passiert viel in seinen Räumlichkeiten, Studio, Atelier. Can, würdest du vielleicht mal direkt was zu dir sagen, irgendwie den Leuten so ein bisschen ein Intro geben, ja, wer du bist, was du machst, wo wir hier sind, ob ich das überhaupt richtig beschrieben habe. Ja, spannend hier. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, gerne. Mein Name ist Can, hi. Genau, wir sind hier bei mir im Atelier und ist ja schon ein bisschen Full House leider. Gerade es ist heute ein bisschen viel los hier. Die Vorbereitungen laufen halt für die JD-Sache halt und allgemein sind wir genau hier, wie du eben beschrieben hast, mit dem Atelier in einem neuen, das wir seit 1,5 Jahren haben. Das alte ist viel, viel kleiner gewesen und ja, ich bin der Designer von Midnight, der Gründer von Midnight und bin halt komplett von Anfang an einen ganz anderen Ansatz angegangen als die meisten Brands in Deutschland. Ich würde sogar sagen, als über 90% der Brands in Deutschland. Also, ja, genau, das ist so viel zu mir.
Ja, kannst du doch direkt mal ein bisschen weiter in die Materie einsteigen und uns erzählen, so ein bisschen, was macht dich denn, oder was macht Midnight aus? Was steckt überhaupt hinter Midnight? Weil, klar, es werden viele Leute hören, die Midnight kennen, aber für alle Leute, die Midnight nicht kennen, was ist Midnight überhaupt?
Ja, die Frage höre ich ultra oft. Irgendwie kann das keiner so verstehen, was ich da nicht verstehe, weil eigentlich ist das eigentlich ziemlich obviously, was wir machen. Wir sind einfach eine Brand mit dem Fokus auf Community und mit dem Fokus auf, dass alles handgemacht wird, beziehungsweise soweit es geht natürlich handgemacht wird oder halt fair oder bezahlt wird. Also das ist so ganz kurz erklärt. Das, was ich eben meinte mit, ich sag mal, wir sind von Anfang an einen anderen Ansatz gegangen, war ja schon 2016, als ich schon so langsam mit angefangen habe, so richtig, also wirklich, wo ich meinen Job, sag ich jetzt mal, aufgegeben habe, war 2019, da war es so, da habe ich richtig angefangen. Vorher war es so, man hat so ein bisschen probiert und geguckt. Und dann war es, da war wirklich 2019 im April, haben wir den Store oben aufgemacht. Und vom ersten Tag an habe ich gesagt, ich gehe nicht auf Umsatz, also dass ich nur Geld damit verdiene, sondern ich will, dass das eine Gemeinschaft wird und dass das wächst und organisch wächst. Und nicht auf diesen Hypezug aufspringt. Und so hat sich das entwickelt. So kamen dann die ersten Kids rein, sage ich jetzt mal. Die sind, ja, die waren 16, ne? So 16, 15 sind reingekommen, haben sich damit voll identifiziert, fanden das cool. Und das hat mir schon damals so diese Lafayette Street Supreme Vibes gegeben, so. Und alle waren dann beim Chillen, wir haben so eine Bank, die kann man schieben und dann haben wir die mal rausgestellt im Sommer, haben dann einfach auf der Haupteinkaufsstraße gegrillt und also es war wirklich so rebellisch auch, ne? Oder sind wir immer noch, aber halt anders jetzt und haben in 29 Quadratmetern haben wir auch Veranstaltungen einfach gemacht, ne? So, die haben wir Midnight Box genannt, das war immer so unser Community Event. Einmal im Monat haben wir Newcomer-Rappern, also wirklich, die nur wenige Streams hatten. Zum Beispiel Atai Papi war, bevor er bekannt wurde, war er bei uns. Der erste Auftritt von Too Late war bei uns. Sein allererster. Und oder zumindest einer seiner ersten war bei uns. Was hatten wir noch? Wir haben auch Mortel war auch bei uns. 16 Bars war bei uns. Das ist alles vom April bis Dezember passiert. So schnell ging das. Und dann, also, ne, jeden Monat haben wir was gemacht. Und dann haben wir auch Print Your Own Shirt Events mit eingebracht, weil das Thema Nachhaltigkeit mir auch wichtig war, beziehungsweise, dass die Leute mal checken, wie aufwendig es ist, einfach mal ganz so ein banales T-Shirt zu drucken. So, und das haben die Leute dann gemacht. Und es war wie so eine Therapie für die. Die haben es dann gecheckt und haben gesagt, okay, also das ist ja ultra aufwendig, nur diesen einen Print zu machen, und zu trocknen, damit es hält, ne, alles etc. Und die haben das T-Shirt dann immer behandelt wie so ein Grail, ne, so von wegen, ja, weil die halt so viel Arbeit reingesteckt haben, ne. Aber hätten die das, glaube ich, irgendwo gekauft, bei H&M, sag ich jetzt mal als Beispiel, hätten die gesagt, ja gut, ist kaputt, hol ich mir neues. So. Und das haben die halt dann immer gut behandelt. Ja, und dann kam Corona, während Corona ist halt sehr viel passiert. Das war wirklich Peak. Und genau, und das ist halt Midnight ist halt einfach immer eine stetig wachsende Community. Ich bin auch dessen bewusst, dass es nicht immer ewig so weitergeht. Also in dem Punkt jetzt, dass ich sage, ich kann ja nicht jeden kennen, der was bei mir holt. Aber ich kann das Gefühl zumindest dir geben, wenn du tief von uns trägst, dass random People, die zum Beispiel zu uns gehören, dich auf der Straße hundertprozentig ansprechen werden und sagen werden, ey geil, du bist einer von uns. Das ist schon voll oft passiert. So, dass random People einfach, Consumer einfach auf der Straße angesprochen worden sind, die unsere Shirts zum Beispiel bei Soto gekauft haben und dann gesagt haben, ey, du, geiles Shirt, du bist einer von uns.
Du, es ist so spannend, was du erzählst und so viele Punkte, das ist so ein echt großer Geschichtskatalog und ich höre so viel Community, viel Identifikation, viel vielleicht auch dem Thema so Klamotte so ein bisschen näher bringen, in die Ursprünge zu gehen, selbst zu gestalten, mehr Freiheit reinzupacken. Ich finde, so im Anschluss an das Thema, und das, ich glaube, wir werden da gleich noch weiter drauf eingehen, weil da sind so viele spannende Punkte drin. Ich finde es für meinen Teil gerade total spannend, nochmal zu wissen, wie waren denn deine ersten Berührungspunkte mit Mode? Und du gibst da gerade auch voll viel zurück mit dem, was du machst. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, irgendwie all the way back und uns mal sagen, ja, wie war das so? Erste Berührungspunkte, wie war deine Verbindung zu Kleidung? Wann hat das Ganze angefangen?
Ja, also für Mode habe ich mich eigentlich immer schon so interessiert, auch als kleiner Dude. Aber ich war immer so, also dafür muss ich ein bisschen privat jetzt werden so. Also ich weiß jetzt nicht, ne? Ich bin...
Darfst du?
Ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin ja weise so, also ich kenne meine Eltern nicht. Meine Oma hat mich großgezogen mit meinen zwei Onkels so. Und also das sind die Brüder meiner Mutter. Und das ist halt von heute auf morgen passiert, weil die haben mich halt einfach vor die Tür gesetzt und sind halt abgehauen. Und da musste ich mir von heute auf morgen das Zimmer teilen mit meinen zwei Brüdern. Und ich muss halt immer so in der Mitte pennen, weißt du? Doch, wenn ich da war, hatte ich den Atem. Wenn ich da war, hatte ich den Atem, ne? Das ist halt so passiert. Und dann... warum ich das erzähle, da kommen wir jetzt zu, was das mit Mode zu tun hat. Die waren halt ultra krank auf Hip-Hop, ne? So, die waren ultra krank auf Hip-Hop. Also, du musst dir vorstellen, ich habe sogar noch die Jacke davon, die hatten damals die Originaljacke von Two Life Crew gekauft, diese grüne Oakland-Jacke, die habe ich noch zu Hause. So, die habe ich vererbt bekommen, das ist meine. Und also so krass deep waren die drin, ne? Aber die haben jetzt keine Ahnung von Kleidung gehabt, die haben das einfach gefeiert. So, weißt du, die haben es gesehen, wie damals, denke ich mal, jeder so, das war ja so die 90er, die haben es gesehen, haben gesagt, das ist cool, das will ich haben und da gab es halt nur Footlooker oder irgendwie sowas, ne, also die hatten halt jetzt nicht so den Plan. Also, ich will die jetzt nicht so als Fashion-Götter darstellen, aber die haben halt einfach einen coolen Geschmack gehabt, ne, so. Und dann ist der eine ausgezogen, der andere ist ausgezogen, aber ich, der eine ist ausgezogen und dann hat er mir immer 5 Mark gegeben und hat immer zu mir als kleiner Jan und hat dann immer gesagt, du darfst dir davon eine Maxi-CD kaufen, also Musik, aber einen im Monat nur. So, und aber dann,
nur eine?
Nur eine. Ja, wir hatten halt nicht viel Geld, ne? Wir sind im Sozialbau groß geworden. Und dann habe ich mir, weiß ich noch, als wäre es gestern, bin ich einmal mit Vandu Project nach Hause gekommen, King of my Castle. Und dann habe ich eine Backpfeife einfach kassiert. Da meinte ich, warum hörst du Techno? Bist du doof? Bist du ein Druppi? So nach dem Motto, ne? Ich so, hä? Aber ist doch ein doper Track, so, ne? Und dann hat er es aber nicht verstanden. Der war halt voll, ne, in diesem DMX-Film und Tims und so, ne? Ja, und ich wollte halt nicht in diesem Film irgendwann mal sein. Dann bin ich mit 16 ausgezogen. In der Wohnung, wo ich jetzt immer noch lebe. Und kam dann mit komplett eine andere Richtung Berührung und die ich bis heute immer noch höre, das wissen nur nicht viele, also ich bin halt richtig deep in der Metal-Szene, ich war auch in der Metal-Band als Bassist und meine Kindheit und meine Jugend war halt so Slipknot, System of a Down, Soulfly, Disturbed, Korn, Limp Bizkit, also komplette New-Metal-Geschichte, ne, so, und Zum Beispiel, ich war ein ultra großer Fan von Jackass. So, ne? Ultra groß. Ich habe jede Folge auf MTV geguckt. So, ne? Jede. Und für mich habe ich immer Skaten mit Metal verbunden. So, was das halt mit Fashion zu tun hat, ich konnte nicht gut skaten, weil ich habe eine Schuhgröße 47, ist ein bisschen schwer. Und dann habe ich halt Inline-Skaten gefahren, also auf Halfpipes und so. Und habe mir dann immer damals Globe-Schuhe geholt oder US-40-Hosen, weil ich kein Geld hatte für Fubu. Und dann war ich, hab ich, kam das sportlich dazu, habe ich in der Oberliga Basketball gespielt, habe ich halt 4-1-1 getragen. Ne, so. Und das war so meine Berührungspunkte. Und dann kam halt irgendwann mal, wo ich ein bisschen erwachsener wurde, fand die Shirts halt cool, da stehe ich heute immer noch zu. Ich fand halt American Apparel Shirts damals cool, so, die hatten geile Shirts. Und ich fand auch die Washes von denen ziemlich geil. Die waren super Sachen. Also ich fand den Laden immer ultra schräg. In Düsseldorf gab es einen, aber das war mir ein bisschen zu bunt, aber ich fand die Shirts cool, weißt du, so die Blanks, die habe ich mir da mal geholt.
Ja. Muss man dazu auch sagen, das sind tatsächlich die Blanks, die auch Supreme teilweise verwendet hat, ne?
Also wusste ich nicht, okay.
Das ist schon crazy, ja.
Ja, ich erinnere mich auch, in Köln gab es den Laden auch, da ist heute so ein Pick-and-Wait-Shop drin. Das war, also für mich auch damals waren das so die ersten, ich sag mal, ja, die ersten Blankets, ne, die man halt so bekommen hat und die auch wirklich durch die Bank, die hatten ja mehrere Fits. Ich war da auch ultra gerne einkaufen, so. Und ja, gut. Ist nochmal so ein Erlebnis irgendwie, natürlich irgendwie in New York, so, da war der Boom ja auch groß und irgendwann waren die weg, ne.
Ja,
das
ja.
War crazy, ey.
Ja, ich konnte mir halt nicht so viele Shirts davon leisten, ne, so, aber wenn ich mir eins leisten konnte, habe ich mir das geholt. Also, sonst bin ich auch ehrlich, habe ich meistens auch als, sag mal, Broker-Typ mir halt H&M-Shirts geholt, so Blanks, ne? Was soll ich machen?
Ganz, ganz klar. Tatsächlich American Apparel, der Designer und Gründer, ist ja auch ganz eng mit Kanye zusammenarbeiten an
wirklich?
Seinen Yeezy-Kollektion, auch wenn man das jetzt nicht mehr so, da nicht mehr drüber reden sollte. Was ich immer spannend finde, und das haben wir jetzt bis dato mit allen Gästen, es ist entweder Musik oder es ist Skateboarding. Basketball ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld, weil wir das bis dato noch gar nicht so angeknackst haben. Basketball ist schon auch ein Sport, der sehr inspirierend ist, der auch viel im Modebereich so prägend ist. War Basketball für dich eine Sportart, wo du sagst, ist cool, ich fand cool, was die Leute tragen, hat es dich auch in deiner Moderichtung auch irgendwie inspiriert oder war das einfach nur nice to have und deswegen hattest du einfach ein paar Sachen?
Also voll. Also ich war, wie gesagt, ein großer And-One-Fan. Ich habe alle Tapes von 1 bis 4 damals immer, ungelogen, ich war so ein Geek. Ich habe jeden Tag alle 1 bis 4, wie so ein Nerd saß ich davor, ne? Und hab 1 bis 4 immer wieder auf Wiederholung geguckt. Und dann hat mich, klar, die Kleidung auch geprägt. Aber wenn man ehrlich ist, das war ja die Zeit, wo Fred Durst mit einem ultra großen Trikot oder wie mit einem mit seiner Red Cap und seinem ich weiß nicht, ob das ein Eishockey-Trikot war, auf jeden Fall irgendwas Großes. Also die liefen ja rum wie Hip-Hopper, auch sogar manchmal Corey Taylor, so der Frontsänger von Slipknot, der lief ja auch manchmal einfach, weißt du, so, das, also die liefen ja rum wie Hip-Hopper manchmal. Also es war ja so sehr gemischt. Deswegen würde ich sagen, es war so ein homogenes Ding, aber eine coole Sache. So, es war, jeder war auf seine Art individuell. So, ich meine, Korn mit Adidas, immer mit den Adidas-Schuhen und Adidas-Sachen, die anhatten, ne? Und das war ziemlich geil. Würde ich sagen, dass mich das auch geprägt hat. Ja, also Basketball, ja, auf jeden Fall. Also ich war ein großer Fan von Hot Sauce, von N1 oder AO, das waren so meine Heroes. Aber es waren so Street-Basketballer, ne? So, das waren halt, ich war halt immer so Street. Also, ich habe um Geld gespielt nach der Schule. ich habe gegen Russen immer, bei uns gab es ein russisches Viertel und dann kamen die ich bin hier auf einer der schlimmsten Schulen gewesen, die Essenstraße und da habe ich immer nach der Schule, ich weiß noch, das war, die Gesamtschule war ich ja, und 16 Uhr hatte ich aus und meine Oma hat immer damals gesagt, hey, du musst nach Hause, so, ne, essen, dies, das. Ich war erst ungelogen 7 oder 8 Uhr zu Hause, weil wir ungelogen, das war wie in so einem New Yorker Film. Der Basketball-Court war immer, die nächsten 3-4 Stunden waren dann nach Schuldings, war voll und wir haben wir haben ja Kids so, ne? Wir haben, weiß ich nicht, 5 Euro gespielt oder so, ne? Aber das war so mein Taschengeld und ich habe immer gewonnen. Und dann gab es auch mal Schlägereien danach. Aber es war cool, es war fresh.
So interessant, wie du erzählst, sei Basketball für mich natürlich auch einer der Ikonen. Dennis Rodman, ich war Riesenfan.
Ja, voll.
So, es war so meine Inspo damals. Und Skaten, Musik, ist echt spannend, wie du das zusammenbringst. Weil ich habe natürlich damals auch diesen Clinch immer noch vor Augen. Da gab es ja auch irgendwie eine Rivalität, ne, zwischen den Genres. So, und die nehme ich heute nochmal komplett anders wahr. Ich denke mir manchmal so, boah, krass, alles ein bisschen offener, freier, irgendwie, auch wenn du auf Konzerte gehst, ne? Also ich, keine Ahnung. Gestern waren wir auf einem Konzert und da siehst du halt auch Leute dann auf, keine Ahnung, Singer-Songwriter oder Hip-Hop-Konzerten mit Metal-Band-Shirts so. Und es ist wahnsinnig, dass da irgendwie nochmal eine Öffnung stattgefunden hat. Oder, was man natürlich auch sagen kann, wir haben es damals nicht gepeilt.
Ich finde nicht, dass es eine Rivalität gab, bin ich ehrlich zu dir. Wenn du guckst, es waren zum Beispiel voll viele Hip-Hopper immer bei den Musikvideos, zum Beispiel von Limp Bizkit oder Korn drin und umgekehrt auch. Und die Crowd an sich, also es gab viele Hip-Hopper oder Hip-Hop-Dudes, die damals die Bands ja gehört haben, weil New Metal war ja so eine Bewegung, die war jetzt nicht so altbacken wie Rock oder Metal. Es war ja sowas wie, ich hörte ganz dumm an, so jeder hat da damals auch Nirvana gehört. Und so, das war so dieser Entry Point. Weißt du, so, das war so diese, wie jetzt Kunst. Jeder Mensch wird ja sagen, so, oder viele Künstler, ich würde auch sagen, sogar viele Menschen mit Migrationshintergrund, die Künstler sind, kennen Basquiat so. Das ist immer so diese hört sich doof an, Einstiegsdroge so. Und so war New Metal, das war so, es war nicht zu hart, es war nicht zu soft, es war genau richtig für viele Hip-Hopper, so dass man das auch noch hören kann. Und deswegen glaube ich, ich habe zum Beispiel so wahrgenommen, dass viele, also ich war auf vielen Metal-Partys, da liefen echt auch Hip-Hopper rum, die das gefeiert haben. Und umgekehrt auch so. Also ich wurde auch immer akzeptiert. Ich lief auch meistens rum wie ein Hip-Hopper, ne? So wegen Korn und Fred Durst und sowas, ne? So System of a Down.
Crazy, mir ging es ähnlich. Ich hatte immer den Hip-Hop-Stil, Hip-Hop-Skate-Stil, so definitiv. Aber ich war auch extrem lange so Metal, so vor allen Dingen so zwischen, ich sag mal so Anfang 2000 bis so 2009, 2010 viel Metal, Screamo, Punk, Emo-Punk gehört so. Und es ist echt aus einem so Sozialisationsaspekt, finde ich das echt spannend, dass ich das irgendwie so mitbekommen habe und auch vielleicht gerade so in meiner Bubble, in der ich war, dass es da immer so ein bisschen auch, ich sag mal, so ein bisschen Beef gab, ne, so zwischen den Parteien. Aber ey, vielleicht sind mir gerade auch die Augen geöffnet worden und ich sehe es halt auch nochmal aus einem anderen Aspekt, das kann ganz gut sein.
Guck dir mal die Musikvideos an, ohne Spaß, zum Beispiel A World Up von Korn. Da wird komplett die Kornbesatzung von Exhibit und also von allen Hip-Hopern gespielt.
Klar, ich meine auch Tony Hawk Pro Skater, so, ne? Das ist auch Wahnsinn, ja. Wie diverse das Ganze ist, ne? So. Aber wenn man nochmal zurückblickt, ich habe es damals, glaube ich, nicht gecheckt.
Okay.
So, das ist so vielleicht ein Punkt. Und die Frage ist ja, wenn man so Punkte checkt, ne? Auch wenn man vielleicht mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt und sich nochmal Gedanken macht oder sein Mindset auch nochmal verändert hat. Super, super spannend, was du da erzählst.
Ja, das hatte ich in der Schule, wo ich im Abitur war dann, da hatte ich einen Typ neben mir, der hieß Daniel, der war ultra lustig, der hatte kennt ihr diese Dragon Ball Frisuren, diese damaligen,
genau. Beste, wir alle kennen so
Personen. Nee, was ist das nochmal? Netcom, ne? Netlock heißt der Stil, genau. Die lief in diesem Netlock-Stil rum und saß neben mir und war immer fröhlich. Und ich habe ihn gefragt, oh, so aufs Interesse. Ich sag, Bruder, was ist los mit dir? So, alles gut? Meinte er, ja, Bro, ich höre, weil da hat man Mucke gehört, ne? Und ich so, was hörst du? Meinte, House Music. Meinst du, was ist House? So, ich kannte das nur so ein bisschen, ne? Wegen, wie ich ihm gesagt habe, diese Mainstream-Sachen wie Mandu Project oder so, ne? So, die in Charts waren. Oder Armand van Helden, ne? So. Ja, und dann hat er mich so langsam diese House-Schiene mal mitgenommen. Dann war ich hier in einem Technoland, hier gibt es einer der ältesten Technoland-NRWs und einer der größten Legenden, also wirklich, also jeder renommierte Techno- oder House-DJ hat hier schon gespielt, also große Namen wie Loco Dice, also alle, wirklich, ich könnte jetzt hier Karl Cox sogar sagen, glaube ich, also die haben alle da gespielt und einfach nur, das ist so eine Bucketlist, weißt du, man muss da mal gespielt haben, nach dem Motto. Und da hat er mich mitgenommen hier, in Gladbach ist er ja, der Laden, und dann war ich so, so geflasht. Und ich fand, das hat mich ultra krass an diese New Metal Sachen erinnert, weil, wie gesagt, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich so akzeptiert worden bin, wie ich bin, durch meine Kleidung, wie ich mich definiere, bei den New Metal Sachen, bei den New Metal Leuten hier, zumindest die Szene hier in der Umgebung war so. Es gab hier auch Rockfabrik heißt das, in Überpallenberg. Das war ja, da war ich auch so als kleiner Jan. Und hier war dann so, okay, ein Hausbereich wirst du auch akzeptiert, wie du rumrennst. Egal halt, das ist ja Hausmusik, kommt ja auch aus der, ich sag mal eher homosexuellen Richtung. Die haben das ja so mitinvented und beziehungsweise rausgetragen, so du wirst so genommen, wie du bist. Und ich fand das cool. Und dann war ich immer mehr auf Hauspartys und dann wurde ich am Ende Haus-DJ und habe auf Ibiza und so überall aufgelegt. Das war auch crazy.
So verrückt, was das für ein Werdegang ist, ne? Was mich jetzt interessiert, ich meine, klar, wir beide, also wir drei hier, wir kennen alle Menschen in Gladbach, aber ich glaube, für viele Zuhörer ist es halt so, keiner kann es so wirklich zuordnen. Wenn du so ein paar Worte Menschen in Gladbach beschreiben müsstest, fängt das schon an zu lachen einfach. Ja, hau einfach mal raus, was dir so einfällt, um den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Weil es klingt so für Außenstehende, wenn du jetzt diesen Podcast hören würdest, diese Folge, klingt es so nach, boah, was ist das für eine riesige Stadt, Menschen in Gladbach. Nee. Da geht ja so viel ab, ist ja jegliche Form von Musikrichtung irgendwie, DJs müssen hier spielen. Was geht? Warum habe ich von Menschen in Gladbach noch nie was, wie ich es nennen würde, Menschen in Gladbach, noch nie was gehört?
Du bist so ein schöner Mann.
Dementsprechend wäre schon cool, so ein bisschen nochmal auszuholen zu sagen, so wie du uns eben die Tour gegeben hast durch die Stadt, was macht Menschen in Gladbach aus und beschreib einfach mal ein bisschen auch die City.
Was viele so unterschätzen, also erstmal, Menschen in Gladbach ist klein, so, wir haben nur 250.000 Einwohner, oder so 280 so ungefähr. Mönchengladbach ist klein, Mönchengladbach ist arm, Mönchengladbach, bin ich auch ehrlich, ist auch voll abgefuckt, sowas in vielen Ecken. So, ja, sorry, das muss ich jetzt sagen. Aber was ich aber cool finde hier in Mönchengladbach ist die freie Szene, sagt man. So besonders du als Mensch, der Sozialdings studiert hat. Also hier gibt's viele so freie soziale Gruppierungen, die machen sehr viel. Auch von Feminismus bis queeren Sachen bis hin zu urbanen Sachen. Du kannst dich hier komplett ausleben. Das ist cool. Die Leute an sich ist so 50-50, bin ich auch ehrlich. So, ne? Aber es kommen viele krasse Leute aus Mönchengladbach her. Das wissen voll viele gar nicht. Zum Beispiel, es kommen voll viele Techno-Legenden aus Mönchengladbach. Zum Beispiel, bestes Beispiel, der Manager von Keine Musik ist Gladbacher. So, der ist zwar im Nettetal groß geworden, aber ist immer nach Gladbach gezogen, so. Ist Gladbacher. So, der, einer der Gründer von Kraftwerk. Wohnt jetzt in Gladbach. Also, ne, so, Timo Maas, google den mal. Das ist einer der krassesten DJs, bis 2010. Ist ein guter Bruder von mir. Gladbacher. Marc Romboy, einer der krassesten Techno-Producer. Gladbacher. So, du hast, Heinz Mack, Gladbacher. Auch krasser Künstler. Es gibt, also das ist so, ich glaube, das ist diese Stadt, in der Stadt gibt es nur ein paar Sachen, ob du hier rauskommst. Du musst irgendwie kreativ sein und irgendwie hustlen, damit du hier rauskommst. Oder du bleibst hier gefangen oder ziehst halt weg, ne, diese drei Sachen. Aber ich habe mich für diesen Hustle-Weg entschieden und nicht für ich zieh weg, und weil du nimmst die Probleme ja mit. Also ja, das ist ja, was viele immer denken, wenn ich, das ist ja, wenn du, das ist ja wie mit Depressionen, wenn einer Depression hat und der sagt, ich brauche jetzt Urlaub, geht drei Wochen Urlaub, die Depressionen gehen jetzt nicht weg, wenn du drei Wochen Urlaub warst, so. Du nimmst die Sachen mit, so, und das ist halt mal, viele Gladbacher haben das hier, also ich würde sagen, Gladbach ist, du kannst dich hier ausleben, also wir haben hier einen Club, der heißt zum Beispiel Projekt 42, richtig geil, mega runtergekommen, so, ich mag halt dieses runtergekommene, die haben einen riesen Raum, wo eine Bühne und so ist, da könntest du halt theoretisch Konzerte geben, und wir haben auch einen kleinen Raum, der ist voll, voll smart, da haben wir einen mega legendären Technoladen, ne, wir haben hier viele Bars, so, und dann mitten in dieser ganzen Straße haben wir halt das Queere Center, da haben wir auch ohne Spaß, so ein, hört sich ganz dumm an, so ein, ich nenne das mal so ein Hippie-Café, da sind ganz viele Hippies da, alternative Menschen. Ja, wir haben mal so einen alten Hip-Hop-Laden, den gibt's auch seit über 20 Jahren.
Hast du noch gar nicht geboren.
Ne? So, das ist alles. Das ist, ja, ich feiere das. Jorsauf war auch eine sehr hohe Kriminalität hier, ne?
Alles, was ich höre, hier spricht ein ehrlicher Gladbacher. So, und ich finde es total schön, wie du erzählst. Also, da ist so, ich finde, da schwingt so ganz viel irgendwie, ja, Zugehörigkeit mit, und ja, so eine Verbindung zur City. Also man merkt irgendwie, oder ich merke, dass dir die Stadt auf jeden Fall am Herzen liegt.
Ja, klar, ist meine Heimat.
Und ja, und viele, wie du eben sagtest, gehen halt auch aus verschiedenen Gründen und denken dann halt, okay, sie können sich halt kreativ anders entfalten. Vielleicht ganz spannend auch mal zu wissen, ob das für dich auch so die Zugehörigkeit zur Stadt, ob die dir dabei geholfen hat, dich auch, ich sag mal so, kreativ auszuleben und auch eine Verbindung zu deinen Klamotten zu schaffen, die du machst.
Ja, es ist eher so eine, also hier zu dieser Stadt ist eher eine Hassliebe, bin ich auch ehrlich, klar. Also für mein Mindset ist die schon zu klein, weil ich bin ja auch viel rumgekommen und habe vieles gesehen. Also, aber für den Staat ist sie gut, weißt du? So, es wird viel schlecht geredet, aber es ist gar nicht so schlecht. Es wird viel gemacht, nur du musst es halt auch annehmen, ne? So, es ist ja, es ist nicht perfekt, aber du kannst ja immer noch mehr machen, als wenn du jetzt in, also als kleiner Dude, sage ich jetzt mal, du kannst immer mehr machen, wenn, als wenn du jetzt in Köln groß wirst. Weil du hast zwar in Köln die Masse, die Größe und alles, gar keine Frage. Du wirst da vielleicht auch schnell bekannt und so, alles gut, gar keine Frage. Aber zum Beispiel, als A$AP Twerby, guck mal, ich habe A$AP Twerby nach Gladbach geholt, nicht nach Köln oder Düsseldorf. Die haben mich nämlich im Call gefragt, ja, NRW, müssen wir dann auch eine Stadt machen bei der Tour? Und dann nehmen wir nach Köln, oder? Dann hab ich gesagt, nee. Und dann haben die gesagt, warum? Und dann habe ich gesagt, also ich mache nur mit, wenn er nach Gladbach kommt. Und dann war so, alle so am Brennen und die ganze, wirklich, das war so ein Call, der ging wirklich eine Stunde und dann, das war so, warum Gladbach? Aber dann habe ich das so versucht, ein bisschen zu erläutern und am Ende haben die es nicht bereut und gesagt, ey, eigentlich voll geil, so, das war voll authentisch. Und warum ich gerade das als Beispiel genommen habe, ich habe direkt eine Venue bekommen. Also, verstehst du, was ich meine? So, du hast halt direkt diesen Space bekommen und ich musste jetzt nicht Tausende von Euro hinlegen oder mit dem reden oder die Connection haben, das wissen, den kennen, das machen. Hier war es so, auch da ich im Nachtleben ja auch viel gearbeitet habe, kenne ich alle Besitzer und habe ich einfach mal kurz meinen Kollegen Babak angerufen und gesagt, yo, wie schaut's aus? Der kommt, du hast eine Bar, können wir die benutzen? Der sagt, ja, okay, aber ihr müsst bitte auch auf das und das achten. Ich so, ja klar, ist logisch. Und dann war der hier. War einfach einer vom A$AP-Mob hier, ne?
Das sind auch genau die Dinge, an die ich gedacht habe, als ich die Fragen gestellt habe, weil so ganz viele Dinge, die halt den kreativen Prozess beeinflussen können, halt, okay, boah, wo finde ich eine Venue? Dann bekommt man natürlich auch mal ganz viele Eindrücke. Man hat eine Konkurrenz auch in den großen Städten. Ich glaube, dadurch, also das meine, so das vertrete ich so ein bisschen, dass dadurch kreative Prozesse auf jeden Fall auch vielleicht langsamer laufen, beeinflusst werden, man dem nicht mehr nur nachgehen kann. Und eigentlich auch, ich sag mal so, die kleinen Städte perfekten Raum geben, um Dingen einfach nachzugehen, vielleicht ohne großartig nachzudenken. Und so wie du das erzählst und so wie du geprägt bist, klingt das alles danach. Und auch heute, ich erlebe das heute so mit, so hier war eben viel los so und wir mussten auch irgendwann mal anfangen. So und hier, aber man sieht halt oder man merkt auch einfach hier in der Räumlichkeit, dass hier gearbeitet wird, dass hier viele Leute zusammenkommen, dass man hier auch irgendwie ganz, ich sag mal, ganz unbedacht an die Sache rangehen kann und auch so ein bisschen so sein kann, wie man ist. Und ich glaube, alles das beschreibt so vielleicht das, was dich auch geprägt hat.
Ich wollte noch eine Sache ergänzen, und zwar, wir leben ja auch in einer vernetzten Zeit. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so wichtig, wo du wohnst, wo du herkommst. Es ist einfach nur wichtig, was du daraus machst. So, und wenn du, ich werde voll oft in Interviews gefragt, so, warum bleibst du noch in Gladbach oder zieh doch nach da. Ich sage immer zu denen, ja, ich weiß, ich will auch bestimmt irgendwann mal wegziehen hier, alles entspannt, so, aber jetzt gerade so, wie es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich mich in eine Comfortzone gelegt habe, weil Comfortzonen sind tödlich. Die sterben, das stirbt, das macht dich kaputt, aber es ist gerade wirklich, hört sich doof an, für ein Startup oder für den Anfang ist das gut. So, ich habe echt günstige Kosten hier, 80 Quadratmeter, habe ich eben gesagt, 550 Euro warm, so. Wo hast du das in Köln? So als Beispiel, weißt du, so, dass du dich halt komplett ausleben kannst, mit einem eigenen Innenhof und hier was aufbauen kannst, ne? So, das kannst du machen, so. Das ist gut. Du kannst ja den Content hier machen und in die Welt tragen, weißt du? Und klar muss ich ein paar Sachen einbüßen dafür, ne? Das hast du eben auch gesagt, so. Aber, also wo wir uns vorher unterhalten haben. Und ich sag immer so, das ist wie so eine Waage, weißt du, was, so jetzt gerade ist noch okay, geht noch klar, aber ich weiß es selber, ich denke mal in ein, zwei Jahren, wenn das noch größer wird, kommt dann bestimmt irgendwann mal ein Punkt, wo ich sage, ja, was Größeres wäre geiler, weißt du, aber jetzt für den Anfang ist geil.
Das ist auch so das Verrückte, dass so Dinge auch oder auch Umzüge oder eine Lebensveränderung auch oft so aus sozialen Gründen, sozialem Druck entstehen. man sich selten die Frage stellt, hey, brauche ich das gerade überhaupt, um in dem Bereich zu wachsen? Und ich, natürlich spielt da eine Rolle, du kannst halt überall sein heute und bist trotzdem vernetzt, natürlich, ne?
Ja.
Musst nicht mehr irgendwie deine Sachen packen und die dann mitnehmen und quasi analog zeigen, so.
Journalog.
Journalog, genau. Das ist hier gerade auch der good point. Und sich die Fragen mal zu stellen, hey, kann ich auch, oder was habe ich eigentlich alles, was ich hier nutzen kann? So. Und das beschreibt auch so gerade so ein bisschen die Stadtentwicklung.
Ja, deswegen bin ich ja so ein ultra großer Magella-Fan. Und für mich, was so Design und Mode angeht, war Magella immer so, für mich ist das so eine Art, ja, König, ne? Ich feiere den. Und das war aber auch wegen seinem Mindset. So, was er gesagt hat, ich habe nur das und das und das gehabt, der hat daraus was gemacht. Also jetzt mal ganz grob gesagt, ne? So in den 80er, 90ern, halt, ne? Wo der angefangen hat. Zum Beispiel, wo der zum Secondhand-Markt gegangen ist und alte Theaterkleidung gekauft hat und die einfach umgenäht hat und dann auf dem Laufsteg gezeigt hat. So, wer hat das gemacht vorher? Aber der hat halt einfach keine Kohle dafür gehabt, um jetzt irgendwie was Krasses zu machen zu dem Zeitpunkt. Der hat einfach das gemacht, was er hatte. Und dieses Mindset kam aber auch, ich habe auch damals ein Buch gelesen, das ist voll alt. Ich glaube, es hieß Kopf schlägt Kapital. Das ist so, da geht es ums Tee-Business, glaube ich. Und das habe ich damals in meiner Uni-Zeit einfach mal just for fun nebenbei gelesen. Ich fand das eigentlich ganz cool. Und der Typ hat genau dasselbe Mindset gehabt. Der hat einfach gesagt, so, okay, du hast das und das und das. Du musst jetzt damit arbeiten. Diese Tools hast du jetzt gerade. So, die anderen Tools kannst du gerade nicht leisten oder sind nicht erreichbar oder du hast sie nicht. Also mach das Beste mit dem, was du erstmal hast. Weil wenn du es doch, weil zu sitzen und zu sagen, ich könnte besser sein, wenn ich jetzt das hätte. So, das bringt dich nicht voran. So, nimm doch einfach das erstmal, was du hast und daraus machst du das Beste. Und dann arbeitest du ja auf das Gute hinzu. So, genau. Also, so sehe ich das mit Stadt. Also, ich bin hier, ich mache das Beste draus und ich habe ja das Beste draus gemacht. So.
Ja, das finde ich auch sehr stark. Also, erstmal ist es ein Top-Mindset, weil das gibt dir einfach das Gefühl, dass du in jeder Lebenssituation eigentlich das Beste draus machen kannst. Und ich meine, man merkt so aus deinem Werdegang, von dem kleinen Jan zum großen Jan, dass du quasi all das, was Musik und eigentlich Musik dir gegeben hat, also dieses, du bist akzeptiert, so wie du bist, der Zusammenhalt, dass man miteinander quasi, ja, in dem Fall feiern kann, dass man gemeinsam eine gute Zeit haben kann, dass du das in dein Atelier, dein Studio, whatever, quasi auch so auslebst, weil ich meine, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen, das heißt, ich habe schon das ein oder andere auch mitbekommen, aber die Vielfalt und die Menschen, die einfach zusammenkommen in deinem Atelier, weil du sagst, hier ist der Space, hier dürft ihr sein, wie ihr wollt und hier kommen alle Leute zusammen, das klingt halt ganz nach deiner Kindheit und genau diesem Musikbereich, den du durchlebt hast. Und das ist schön zu sehen, dass du das, was du quasi bekommen hast, auch eins zu eins wieder zurückgibst. Und ich meine, mit Mönchengladbach, die Verbindung, die du hast, haben wir jetzt noch nicht so ganz drüber geredet, aber natürlich bist ein sehr großer Mönchengladbach Fußballfan. Ein sehr normaler Fußballfan natürlich.
Ich bin ein Fan.
Du magst einfach die Mannschaft. Du magst einfach das Team. Das ist ein super Team. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber was ich halt dazu sagen wollte, ist halt, du hast ein Jersey rausgebracht, das quasi der Stadt gewidmet worden ist. Und das finde ich halt so, das zeigt einfach auch wieder dieses ganze Drumherum. Ne? Man könnte von der nächstgrößeren Stadt ein Trikot machen. Man könnte sagen, hey, was ist gerade ein cooles Trikot?
Ja.
Und das machen, weil man sagt, ey, PSG, Real Madrid, Barcelona, die Farben funktionieren besser. Du hast aber gesagt, nee, fuck it, wir machen schwarz-grün. Fertig.
Auch die Jacke ist auch klappbar.
Genau, oder auch die Jacke mit alten Retro-Jerseys und Co. Aber du hast immer wieder diese Verbindung zu Gladbach. Und ich meine, du sagst, klar, es ist eine Hassliebe, aber du gibst der Stadt so viel zurück, weil die Stadt dir auch irgendwie auch sehr, sehr viel gegeben hat. Auch wenn manches gut, manches schlechter ist. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön zu sehen, dass sich das auch wieder in deinem Modebereich halt einfach widerspiegelt.
Ja, so, es ist, das, was ich von der Stadt bekomme, ist eher so, bin ich auch ehrlich, eher so von den Kiddies und so, also von den Leuten, die damals, wie ich gesagt habe, so dazu kamen. Oder durch so, ich sag mal, Brüder wie Victor und Co. So, das ist eher das Coole. Die Stadt selber und die Politik, die hier ist, da könnten wir einen separaten Podcast machen, das geht 2 Stunden, da könnte ich euch alles sagen, aber da enthalte ich mich jetzt. Aber die Leute, sage ich jetzt mal, die hier wohnen, zu einem gewissen Teil, sind ja, die haben mir schon viel zurückgegeben. Und das, ich liebe auch jeden Einzelnen von denen. Die wissen das auch. Ich bin manchmal streng, aber ich muss manchmal streng sein, weil die, ja, man darf auch nicht vergessen, da sind ja, meine Community ist ja so entstanden, wir haben ja da aufgehört, 2019, Ende 2019, Anfang 2020, genau, kam ja Corona im März, und ich war im Januar noch auf der Fashion Week. Da war so die Zeit, da habe ich viel mit Octavian gemacht, also ein Rapper, der hat ja 2018 unser Shirt bei seiner Tour in Deutschland getragen. Und ich muss mir vorstellen, da habe ich auch Dirk Schönberger und so kennengelernt, und der hat mir echt auch viel geholfen, bin ich auch dankbar, Dirk Schönberger und Ruhl, The Kuhmann, die haben mir sehr viel geholfen damals. Und dann fahre ich nach, bin im März nach Dings gefahren, nach Berlin. Und das war für mich wie so ein Profivertrag, weil so ein Fußball-Profivertrag, so, der wird dir hingereicht nach dem Motto. Das war dann mit MCM die Sache. Und dann, es ist gerade Corona, wir wissen jetzt gerade nicht, was abgeht. Und ich war so voll abgefuckt. Und dann kam dann Merkel und hat dann gesagt, ja, Lockdown. Und dann bin ich mit dem letzten Zug, der noch von Berlin fuhr, nach Gladbach, also hier nach NRW. Ich bin morgens aufgewacht. Ich weiß noch, als wäre es gestern. Ich bin morgens aufgewacht. Es war ja wie tot. Es ist ja sowieso wie manchmal hier wie tot, aber es war wirklich tot, tot. Und dann war ich so, ich muss irgendwie Geld verdienen. Wie mache ich das? Mein Laden ist zu. Ich habe keinen Umsatz, ne? Bin dann hier ins Atelier gefahren. Nee, gegangen. Also bin Fahrrad gefahren und dann gegangen, so. Und dann komme ich hoch, diesen Berg hoch. Und stehen ungelogen, ich habe noch ein Foto, das kann ich euch nach dem Podcast mal zeigen, standen vor dem Atelier ungelogen 10 oder 15 Leute. Aber alle in so mal 1,50 Meter Abstand, das war auch richtig witzig. Und ich gucke die so an, ich so, was macht ihr hier? Und das waren halt alles die Kids, also alle auch Menschen, die du kennst. Also so wirklich, die waren alle so 15, 16, ne, so im Dreh. Ich so, was geht ab? Und die waren halt wirklich ungelogen, so auch so ein bisschen. Also heute lachen wir drüber, aber die würden das noch niemals zugeben. Ich weiß auch, dass sie das hören später. Aber die waren auf jeden Fall ein bisschen auch, die wussten nicht wohin. So orientierungslos. Weißt du? So, die standen dann da und haben mich angeguckt und so, ja, wir wussten nicht wohin. So, wir wissen, du kommst. Aber, weißt du, was machen wir jetzt? Und ich war erstmal so, fuck, Alter, wenn die Bullen vorbeifahren, dann bin ich, kaputt. Und dann war ich so, ja, okay, kriegen wir schon hin. Und dann ist während der Corona-Zeit wirklich, naja, jetzt kann ich es ja sagen, aber hatten wir auf jeden Fall viele illegale Partys geschmissen und hatten so einen Vorhang zugemacht. Du musst dir vorstellen, das war auf der Haupteinkaufsstraße. Das heißt, die Bullen fuhren immer hoch und runter und haben kontrolliert. Und wir haben einfach so ein Tuch vor unserem Laden gemacht, sodass man nicht reingucken konnte. Und dann waren wir hinter dem Laden. Also waren wir innen drin, es waren nur 29 Quadratmeter, mit so vielen Leuten, und haben wirklich jeden Tag da was gemacht. Jeden Tag. Wirklich 1,5 Jahre, 2 Jahre während der Corona-Zeit. Und bis heute weiß ich auch, wäre das nicht gewesen, wären die auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwie alleine, einsam, zu Hause am Sitzen oder hätten sich vielleicht irgendwo getroffen, illegal, bla bla bla. Aber da ist halt diese Community so krass auch zusammengewachsen, auch wegen Warzone und sowas haben die auch gezockt und alles. Und da ist so viel entstanden, dass das wirklich wie eine Bruderschaft ist. Ne? Ich meine, 11 Leute haben das Logo tätowieren lassen. So, 11 Leute. So, weißt du, also ich habe das auch von keinem verlangt. So ist das dann, genau, so ist es dann weiter gewachsen. Dann kam halt diese MCM-Sache und dann habe ich halt, ich arbeite halt immer, wie gesagt, mit den Sachen, die ich habe, und da habe ich halt mit den Leuten in meinem Umfeld gearbeitet, die Kameramänner sind oder Fotografen sind oder Hobbymodels sind und sonst was. Und dann haben wir das so gestartet. Und so mache ich es bis heute. Nur, dass heute meine Connection, was Kameramänner oder Models oder sonst was angeht, viel größer jetzt ist. Und viel mehr Leute mit mir arbeiten wollen, auch von außerhalb, weißt du? Aber so ist es alles weitergewachsen, ne? So, und dann waren 2022 das erste Mal Paris, beim Hebmau Showroom, Fashion Week. Dann, ja, sind viele Sachen passiert.
Wie crazy, dass dich diese Pandemie so irgendwie auch so ein bisschen beflügelt hat und ihr da enger zusammengewachsen seid, weil Ich meine, egal mit wem man drüber spricht, ja, also entweder sind Leute krass vereinsamt.
Ja, das meine ich.
Muss man halt auch sehen. Ja, und, ja. Oder stärker zusammengewachsen, weil man auch eine selbe Vision geteilt hat. Meine Berührungspunkte damit sind auf jeden Fall, ja klar, ich bin mit Leuten natürlich enger in Verbindung gewesen, aber habe auch mit vielen Leuten gebrochen, einfach auch aus thematischen und politischen Gründen. Aber ich meine,
das habe ich auch.
Ne, die Zeit ist ja auch irgendwie so vorbei und es gibt halt immer noch irgendwie Auswirkungen.
Aber ich bin mein Mindset da, sorry, ich unterbrochen habe, aber ich bin mein Mindset da, dass ich bis heute habe, sehr treu geblieben. Ich habe gesagt, keine Hype-Geschichte, sondern während alle anderen Tracksuits rausgebracht haben, habe ich das nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich mache keine Tracksuits, ich mache keine Trucker-Caps. Mache ich bis heute nicht. Ich finde, das ist Cash-Grab. Und das ist einfach nicht mein Ding so. Ich mache das, ich mag das nicht. Wenn ich was rausbringe, stehe ich doch dahinter und schreibe einen Blog-Eintrag, sodass die Leute nochmal nachlesen können, wofür das steht. Und wirklich, mir ist das Qualität alles auch wichtig. Ne? So, ich meine das echt ernst. So. Mir ist es nicht so, dass ich das einfach nur mir auf meine Homepage schreibe und sage, jetzt fühle ich mich gut. Ich bin dahinter und ich versuche immer so einen Mittelweg zu gehen, dass ich sage, ich werde nicht Mainstream, ich bleibe immer noch ich, aber ich mache es immer noch so, dass vielleicht ein anderer, der es sieht, auch noch cool finden könnte. Ich meine, das spricht ja auch für uns, wenn wir dann 7 Stores weltweit gelistet sind, dass das ankommt. Und das habe ich auch während Corona durchgezogen. Auch wenn ich während Corona dadurch vielleicht viel Minus gemacht habe und jeder zweite Mensch da auf mich zukam und gesagt hat, ja, hör mal, bring doch mal ein Tracksuit raus. Boah, das Logo hier unten auf meinem Bein fände ich geil. Habe ich auch so gesagt. Mach ich nicht. Also sorry, dann fahre ich das Ding lieber gegen die Wand. Also das meine ich echt ernst. Er weiß das auch. Also das ist meine Prinzipien, bin ich wirklich sehr hart.
Voll die klare Message hier. Ich muss nochmal auf einen Punkt von eben eingehen, weil es wäre eigentlich auch meine Anschlussfrage gewesen zu deiner Vision und zu dem, ich sag mal so, wie du dich positionierst und was deine Haltung ist. Was ganz schön ist, wenn man hier, wir wurden eben abgeholt am Bahnhof in Gladbach und wir haben einmal eine kleine Tour bekommen und man kann den alten Schaffensort ja auch noch irgendwie besuchen und ich habe mit deiner Erzählung natürlich jetzt auch irgendwie Bilder im Kopf und kann es mir sehr gut vorstellen. Aber wir haben uns ja heute auch erst kennengelernt.
Ja.
Und ihr beiden teilt ja schon eine längere Freundschaftsgeschichte zusammen. Genau so. Für mich ist das gerade total spannend. Ihr könnt die Reise gehen. Ich bin mir sehr sicher, dass Can euch da auch was zu erzählen wird. Um auf das, was du gerade eben erzählt hast, nochmal anzuschließen, mit Vision. Ich meine, die Modewelt aktuell wird auch als sehr kritisch gesehen. Und es gibt, ich glaube, viele Aufgaben, viele Bereiche, die besser gelöst werden müssen. So. Und da braucht es natürlich auch, ich sag mal so, erstmal eine eigene Vision, die man hat. Aber was ist so dein Beitrag, den du leisten möchtest? Und wo möchtest du hin und was möchtest du nicht? Vielleicht kannst du das den ZuhörerInnen mal ein bisschen näher bringen.
Ich würde gerne dann ein bisschen ausholen. Also wenn es okay ist.
Klar.
Wenn du sagst, Modewelt wird gerade kritisch gesehen, da habe ich sehr viel Input zu. Erstmal ist es eine Hassliebe, klar, Modewelt, so. Ich frage mich manchmal, weißt du, sitze ich hier und dann denke ich mir, darüber habe ich auch letztens noch mit Lars telefoniert, den ich auch interviewt habe, das ist auch ein guter Freund von mir, der meinte auch zu mir, also wir telefonieren halt öfters, der meinte auch zu mir, das wird immer suggeriert, als könnte der Markt unendlich weit wachsen. Aber so läuft das Wirtschaftsprinzip ja auch nicht. Also jeder, der so ein bisschen sich mit dem Wirtschaftsprinzip auskennt, irgendwann mal, wie weit soll es noch wachsen? Ne? So, es muss ja mal Downs geben und wieder Ups. Also wie so eine Sinuskurve muss das mal laufen. Aber du kannst nicht erwarten, dass es immer nur Ups gibt. Und die Markteintrittsbarriere ist so dermaßen gering derzeit, das habe ich gestern auch noch dem Domenico gesagt, wo wir da bei meinem Kollegen saßen, die ist so dermaßen gering, dass du brauchst ja nur zu Alibaba gehen, hast du schon Leute, die machen, wenn du 10 T-Shirts lassen, schon der MOQ ist bei 10 oder so, weißt du, oder bei 50. Wie viel Kleidung, wie viele Marken muss es denn noch geben? Und es wiederholt sich alles. Alles wiederholt sich. Nicht mal auf einem positiven Weg. Also es wäre vielleicht cool, wenn sich, wenn jemand eine iOS 40 Hose nehmen würde und sagen würde, ich interpretiere immer neu oder irgendwie anders. Jetzt mal als Beispiel, weil wir eben darüber geredet haben. Nein, überall dasselbe. Branding hier, Tracksuits da, und dann hast du noch komplett die Gegenbewegung, Anti-Fashion, Anführungszeichen, die Avantgarde-Bewegung. Da sieht auch alles gleich aus. Es ist durch Pinterest, Social Media, besonders durch Pinterest, einfach nur noch ein Einheitsbrei geworden. Und da komme ich zu einem Punkt, dass ich sage, dass die jetzige Generation meines Erachtens es verlernt hat, auch zu hinterfragen, warum es so ist. Also es wird einfach nur akzeptiert. Also auch wenn ich jetzt da stehe und ich sage, naja, ich feiere das jetzt nicht so, es ist nicht mein Ding. Aber es impliziert ja nicht, dass ich das hasse. Es ist einfach nicht mein Geschmack. Aber es wird in der heutigen Modewelt so aufgefasst, als würde ich haten. Weil viele und sehr, sehr viele kritikunfähig geworden sind. Und dann stehst du da und das zieht sich wie ein roter Faden durch diese ganze Modewelt, weil es wird nur noch alles gut geredet, alles ist super. Ey, willst du eine Marke machen? Geil, mach. Es wird gar nicht hinterfragt, ey, was ist denn deine Philosophie? Was ist denn deine Sprache? Was ist, wofür stehst du denn dann überhaupt? Ne? Weil Mode war ja eigentlich, oder ist es eigentlich immer noch, Kommunikation, weil das, was du ja trägst, ne, so nach Watzlawicks Regeln, du kannst nicht kommunizieren, also du kommunizierst damit. So, ob du jetzt einen Spruch draufstehen hast, wie ich mag Metal, so, okay, du magst Metal, ich weiß, aber du kommunizierst ja damit. Und das Einzige, was Positive an dieser ganzen Geschichte heutzutage ist, das Einzige, was ich nur positiv sehe, in diesem ganzen Sumpf, sage ich jetzt mal, der gerade stattfindet, und dem Endkapitalismus, den wir gerade befinden, also Kapitalismus auf der Endstufe, ist wirklich, dass vieles demokratisiert wird. Das heißt, es gibt viele Trends gleichzeitig. Das heißt, wenn du zu mir eben sagst, du warst auf einem Konzert gestern und du siehst einen mit einem Metal-Shirt und daneben siehst du vielleicht einen mit Tims stehen, dann zeigt mir das nur, dass es nicht mehr den Trend gibt. Es gibt viele Trends. Es gibt viele Mikrotrends. Es gibt viele Leute, die tragen eher plaine Sachen. Oder es gibt Leute, die sind eher ein bisschen, weißt du, dies und das. Es gibt immer so kleinere Dinge, die herausstechen. Aber früher war es ja zum Beispiel so, die Farbe Schwarz ist in, als Beispiel. Dann haben alle Schwarz getragen. Aber es gibt auch, guck dir Loewe an, es gibt eine Gegenbewegung. So, Loewe macht voll die schönen, bunten Sachen. Finde ich, so ist schön, ne? Alles top. Ist auch super designed, super, super geile Designsprache, ne? Top. Und dann hast du zum Beispiel Glenn Martens, der bei Diesel ist, macht auch richtig geile Sachen. Richtig super, super geile Sachen. Oder Diesel war, der ist ja nicht mehr da, soweit ich weiß. Auf jeden Fall sind das alles so kleine Sachen, so Mikrotrends. Da hat mich die Textilwirtschaft ja auch mal interviewt deswegen. Und dann habe ich auch gesagt, durch TikTok oder so ist das alles eher demokratisiert. Aber es ist auch irgendwo ein Einheitsbrei geworden. So alle laufen irgendwo auf eine Art und Weise gleich rum. Ja, keine Ahnung. Das erstmal zur Modewelt. Und zu meinem Sache mit Midnight und sonst was. Ich versuche immer, ich bin so ein Fan von diesen 90er Magella-Sachen. Ich feiere das voll. Oder diesen 90er-Vibe von den belgischen Designern. Ich habe da oben auch Bücher von nur belgischen Designern. So, meine Ex-Freundin kam auch aus Belgien. So, ne? Also ich feiere diese Ästhetik voll. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr in Brüssel war zum Beispiel oder in Antwerpen unterwegs war, haben die Leute gecheckt, was ich da trage und wurde angesprochen. Also sie haben gesagt, ey, das ist voll cool, wo hast du das her? Und dann habe ich gesagt, ich habe es selbst gemacht und war so, boah, fresh. Aber wenn ich zum Beispiel in Deutschland damit rumrenne, das verstehen die Leute hier nicht so. So, und das, aber ich mache es trotzdem, weil ich meinen Prinzipien treu bleibe, weil ich ein Mensch bin, der seinen Prinzipien immer treu bleibt. So, und ich finde, wenn du eine Brand machst, solltest du eine Philosophie haben, Prinzipien haben und für was stehen und nicht eine Brand machen, nur um Cash zu machen. Kannst du machen. Findest du auch 100%ig Abnehmer. Aber dann respektiere ich dich auf gar keinen Fall. Und du bist dann für mich einfach nur, ja, sowas wie Seemann. Du machst ja auch nur Sachen, damit die Geld machen. Das ist ja gar keine Philosophie dahinter.
Das stimmt. Also mehr kann man da gar nicht groß zu sagen. Nein, ich meine, es ist immer wichtiger in der Modewelt halt einfach eine gewisse, ja, einen gewissen Grund dahinter zu haben, wieso, weshalb, warum man Mode macht und nicht Mode machen aus Geldgründen. Das ist halt das
Ding. Oder wenn man Fame werden möchte.
Oder wenn man Fame werden möchte, klar. Aber ich meine, es sollte schon, und da hast du recht, vielleicht sollten mehr Leute hinterfragen, was sie wirklich tragen. Vielleicht sollte man verstehen, warum das, ja, das Teil, das man sich kauft, genau diese Designsprache eben hat, warum der Cut so ist, warum der Print so ist. Solche Dinge sind schon wichtig auch zu hinterfragen. Wie du sagst, es gibt immer mehr Trends gleichzeitig und auch kurzlebiger. Und die sind wie in so einem Circle, die sich immer wieder, also es werden immer wieder wiederholt. Es ist einfach eine dauerhafte Wiederholung von Trends einfach gerade. Und du kannst halt auf jeden Zug aufspringen, musst es aber nicht. Und da ist es dann halt wichtig, dass halt Brands auch eine gewisse Richtung irgendwie eingehen und sagen, hey, guck mal, wir stehen für das und das. Und das auch ganz klar nach außen kommunizieren. Ich meine, deine Brand macht natürlich auch aus, diese ganze Community-Bildung im Hintergrund und auch im Vordergrund, weil du trägst sie auch dann ganz groß in den Vordergrund. Das macht die Brand eigentlich am spektakulärsten, so, weil das, ja, ist der das, Unterschied.
Wie gesagt, wie ich eben auch gesagt habe, wir waren dann die Ersten, die das so gemacht haben. Und wir waren auch einer der Ersten, also einer, nicht die, einer der Ersten, die halt auch überwiegend auf diverse Models gesetzt haben, bevor das Trend war. Auch bevor wir nennen jetzt keine großen Brands, immer mit dem Begriff Community um sich herum geworfen haben und gesagt haben, ja, wir müssen eine Community aufbauen, wir müssen eine Community aufbauen, bla bla bla. Und dann denke ich, und dann stand ich während Corona da und habe gesagt, ja, ich habe eine aufgebaut und die haben die Brand durch die Zeit getragen. Ganz einfach. Die haben die Sachen geholt, sei es aus Solidarität, sei es aus, weil sie es feiern, ne? Egal welche Beweggründe. So, und was habe ich wiedergegeben? Blockpartys zum Beispiel haben wir for free gemacht. Habe ich Eigenbudget und noch Budget von der Stadt ein bisschen bekommen und habe dann große Rapper wie Kwame hingeholt, Mortel, Albix, Upsilon, also alle. Und es war for free. Wir haben keinen Cent verlangt, weil ich mir dachte, ich muss den Leuten noch was zurückgeben als Dankeschön. Wir haben, das war ja auch der Grund, warum wir diese Blockparty gemacht haben, weil wir haben immer gesagt, so, wir sind Kids von der Street und wir wollen den Leuten auch was zurückgeben. So, das ist der Grund, warum wir das so machen. Und da habe ich gesagt, guck mal, ihr habt geschafft, dass wir durch die Pandemie kommen als Brand und ihr solltet auf jeden Fall auch was dafür haben. Und dann habe ich die Rapper hingeholt, wo sich viele keine Konzertkarte leisten konnten. Ne? So, nicht, weil die teuer sind, die Acts, sondern das sind ja noch Kinder. Ne? Aber die hören halt die Mucke. Also habe ich die hingeholt, damit die hören können, for free. Das ist der Sinn dahinter, hinter der Blockparty gewesen. Und der Sinn hinter der Blockparty ist auch, weil so viele Leute dahin waren. Ne? Bei der letzten waren ja 500, 600. Die letzte war im Geropark. Davor 2022 war die größte. Da waren so 500, 600 da. Und da war, wir nutzen ja auch diese Plattform nicht nur irgendwie jetzt für Fame, Geld und sonst was. Wir haben ja da auch Speaker immer. Also bei der 222 da mit Upsilon und Kwame, da hatten wir zum Beispiel eine Muslima, die da gesprochen hat über den Alltag, wenn sie mit dem Kopftuch durch die Straße rennt und angegangen wird. Und eine von der Hochschule Niederrhein, die über nachhaltige Mode beziehungsweise über Nachhaltigkeit mal kurz, ne, vor so vielen Leuten, haben die einfach einen Vortrag gehalten. Fand ich cool. 2021 hatten wir Black Lives Matter da. Das war ja dann ein großes Thema. Fand ich cool. In Berlin beim Sotos-Tor, wenn wir unsere Blockpartys hatten, hatten wir zum Beispiel durch Anso da diese Awareness-Geschichte, dass auf Hip-Hop-Partys Frauen dann einfach angefasst werden. Hatten wir da. Also das ist uns wichtig. Das ist ja die Message auch von Midnight, dass wenn wir, ich kann überall Community draufschreiben, aber deine Community, was ist deine Community für dich als Brand-Owner? Ne? Für mich ist meine Community meine Familie. Sind Menschen, die ich liebe und die kommen und gemeinsam an einen Traum glauben und dran ziehen und machen. Ich meine, das ist für mich Community. So, du gibst auch was zurück. Nicht, dass du ein Konzert gibst mit irgendeinem großen Rappern, wo Leute immer noch Eintrittskarten kaufen können, obwohl du so viel Geld hast. Und dann da oben stehst im VIP-Bereich mit Flaschen und sagst, ja, was geht das? Oh, das ist meine Community, boah, ihr seid die geilsten. Dankeschön, dass ihr meinen Sold-Out wieder gemacht habt. Super Top-Community. Was hast du denn gemacht? Nichts. Stehst da oben, VIP-Bereich, hast draußen vielleicht sogar noch einen Porsche stehen oder weiß ich nicht. Hast sogar noch Geld verlangt für das Konzert. Wenn deine Community auch so wichtig ist, warum machst du nicht for free?
Einmal im Jahr. Das kostet dich ja nichts. Also einmal im Jahr. Das ist meine Kritik, auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, die ist auch gerechtfertigt. Ich glaube, es gibt auch also diese Multidimensionalität, die es gibt bei all den Themen, mit denen wir heutzutage konfrontiert sind. Ja, egal in welchem Bereich. Und irgendwie ist es ja auch so Teil des Ganzen geworden, dass man denkt oder man hat so die Idee, zu allem eine Haltung und eine Haltung zu haben. So, was auch eine Schwierigkeit mit sich bringt. Ja, ich glaube nicht, dass du zu allem eine Haltung haben kannst. Und ich glaube auch, dass es manchmal auch ganz gut ist, so vielleicht mit, ja, sich so auf seine Themen zu fokussieren und da was reinzupacken. Also so ein bisschen so die Liebe, die man hat, für das man schlägt, halt die Dinge zu bedienen. So, und ich finde, was das gerade ganz schön gesagt wird, ist das halt auf jeden Fall Community, wo du deine Liebe reinpackst. Und ich glaube, da kann man einfach nur ehrlich sein. Und das ist einfach auch total ehrwürdig, dass du da deine, ich sag jetzt mal, auch vielleicht den kapitalistischen Gedanken, der bei vielen ja auch aus Angst entsteht, ne? Der, ich meine, so, wenn wir uns gerade angucken, wohin das alles geht, die Reise, ist halt so, dass viele halt sich irgendwie absichern wollen. So, und daraus entsteht halt nichts als, also steht halt nicht viel. Und der gemeinschaftliche Aspekt fällt dann weg. Aber umso schöner, dass du das hier so in Gladbach irgendwie installieren kannst und da so eine Message hast. Hier passiert wieder was. Es ist so einfach so, so schön, irgendwie Teil zu sein. Wir würden euch am liebsten gerade hier irgendwie dabei haben. Und ihr müsstet das beobachten. Das ist echt komplett nice.
Ja, das ist, im Film hat mich halt damals geprägt als kleiner Mensch.
Kleiner Can.
Als kleiner Can, als Canalog. Und zwar Fight Club.
Ja. Sehr, sehr starker Film.
Ich guck mir den im Jahr einmal mindestens an. Also immer noch, ne? Ich bin ein ultra kranker Tyler Durden-Fan. Nein, aber ich finde das war ja schon am Anfang 2000ern ja schon, dass dort Kapitalismus kritisiert worden ist. Und Oberflächlichkeit. Und das kannst du immer noch. Aber wir werden es niemals wegbekommen. Das ist halt einfach da. Ich weiß das selber. Das Schlimmste ist ja dieser Kapitalismus, was im Luxusbereich abgeht. Das ist ja noch viel schlimmer. Das wird ja für mich, ich finde, vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt. Jetzt kommt es ein bisschen brenzlig. Jetzt kommt eine brenzliche Aussage.
Das cutten wir raus.
Ich finde, dass durch dieses patriarchische System, so sorry, ich habe immer so einen Zungenbrecher bei dem Wort.
So ein schwieriges Wort. Ich will es gar nicht wiederholen.
Ja, scheiße, aber ist egal. Auf jeden Fall, dass im Luxusbereich jetzt, im Fashion-Luxusbereich, finde ich, der Frau suggeriert wird, kauf dieses Kleid für Tausende von Euro, das macht dich wertvoller und schöner und besser und somit finde ich, das ist irgendwie perfide. So, und das ist, das Schlimme ist, wenn du das sagst, weißt du, das ist ja einfach eine berechtigte Kritik. So, das ist ja ein System. Und wenn du es, man sagt ja nicht umsonst im Modebereich, das meiste Geld ist bei der Womenswear, so, weil es ist halt einfach so, weil, ist ja so laut Zahlen. Frauen kaufen da viel mehr Kleidung als Männer, so gesehen. Vielleicht holen wir Männer jetzt langsam auf, aber ich glaube, es wird immer so sein halt, ne, so, dann wird das ja mal so suggeriert, dass man hatet, so, ne? Ich hate, also ich, das ist einfach eine berechtigte Kritik, so, wohin soll das denn noch gehen? Wenn du guckst, es gibt Wüsten, die sind tonnenweise, meterweit hoch von Kleidung, wie viel muss denn noch produziert werden? Also, ich höre mich an wie so ein Aktivist, aber das bin ich gar nicht in dem Sinne. Es ist einfach nur, ich habe halt Informatik studiert und dann hast du halt viel Logik und Mathe. Und wenn du dir das anschaust und auf der Fashion Week unterwegs bist und du mit den Leuten redest und du dann denkst irgendwann mal, Bro, hast du dir eigentlich mal so ein paar Zahlen mal angeguckt oder hast du das einfach mal so durch den Kopf gehen lassen, wie zu machen? Zum Beispiel produzieren wir alles on demand. Das heißt, wir haben gar keine Überproduktion. Das heißt, ich lasse die Blanks Fairtrade herstellen. Die sind bei uns im Regal. Jemand bestellt. Ich drucke dann erst. Und dann verschicke ich. Das heißt, ich habe hier keine 500 oder 1000 Sachen auf Überproduktion sitzen und sage dann, was mache ich jetzt damit? Ja, gucken wir mal. Weißt du, so, das ist nachhaltig irgendwo. Also deswegen arbeiten ja auch viele
viele Leute ja so mit mir, was das angeht. Also
ja. Also ich meine, das ist, Nachhaltigkeit wäre jetzt sowieso ein Thema gewesen, was wir einmal hätten ansprechen wollen. Weil das Ding ist natürlich, und das Thema hatten wir mit Lars auch, wir können jetzt stoppen und hätten für die nächsten Generationen mehr als genug Klamotte, genau, ohne jemals wieder die Produktion anzuschmeißen. Und ich meine, wir wollen niemanden hier suggerieren in dem Podcast, kauft nie wieder Kleidung ein, weil dann würde auch bei dir keiner mehr kaufen.
Das weiß ich auch.
Aber es geht darum, werdet euch bewusst, was ihr mit eurem Konsum auch anrichtet. Und wenn du halt gerade auf die Berge in Ghana, Lateinamerika und etc.
Lateinamerika war das, genau. Das
genau, also es gibt Chile, es gibt Ghana, es gibt so mehrere Länder, auf denen quasi diese Müllberge entstehen. Diese Überproduktion, dieses zu viel kaufen, wie du auch gesagt hast, ganz am Anfang, bei dem Print Your Own Shirt, dass du einfach bewusst machst, was das für ein Aufwand ist, dein Shirt zu produzieren, das mit einer gewissen, ja, Sanfthaftigkeit, also du behandelst es einfach viel, viel besser, damit umgehst und deine Kleidung einfach länger nutzt, eine Patina entstehen lässt. Das sind die Worte, die wir immer wieder in unseren Folgen verwenden, aber halt einfach deine Kleidung langlebig nutzt. Das sollte jedem eben bewusst werden. Wir sollten nicht mehr so viel wegschmeißen und kaufen, einfach nur um zu konsumieren, sondern bewusst quasi konsumieren. Und das sollte jedem irgendwo so langsam, ja, mehr und mehr in den Hinterkopf gerückt werden. Zurück zu Nachhaltigkeit. Und das ist so ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir natürlich auch gucken müssen, wo geht das Ganze halt hin. Du machst es mit deiner Mode. Du hast jetzt auch schon gesagt, okay, du produzierst nur on demand. Also es kommt eine Anfrage rein. Du druckst, du schickst, that's it.
Bei den Sachen, die ich kann, ne? Zum Beispiel bei der Jacke konnte ich jetzt nicht, weil da musste ich natürlich eine Mindestabnahmemenge produzieren lassen.
Ja, ja, klar.
Habe ich auch gemacht, aber ich habe dann auch gesagt, okay, die Sachen, die ich nicht loswerde, dann warte ich halt bis zu einem gewissen Punkt und verkaufe die halt irgendwie günstiger, aber Hauptsache, die kommen weg. Nicht, damit ich dort irgendwie mein Kapital rausschlage, sondern damit ich sage, okay, weil sonst bleibt es einfach hier sitzen und genau. Manche Sachen habe ich auch einfach mal umgenäht für irgendwelche Stars oder so. Also
das wäre jetzt quasi die wichtige Frage, wo siehst du Midnight in den nächsten Jahren quasi in dem nachhaltigen Bereich? Gerade wenn man halt so überlegt, wenn es alles größer wird, was für Möglichkeiten würdest du der Marke zusprechen wollen, um Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben im Modebereich?
Also erstmal, ja, wir sind ja schon per se eigentlich ziemlich nachhaltig. Ich meine, du sitzt ja schon da an der Stickmaschine, so wie auch alles machen wir selber, was selber geht, sage ich jetzt mal so. Also es gibt immer es kann immer nachhaltiger sein. Ne? Es gibt auch Greenwashing und alles. Ne? Aber ich sag immer so, wie ich eben auch gesagt habe, mit den Mitteln, die ich habe, mit den auch finanziellen Mitteln, auch die ich habe, bin ich schon das Maximum, was geht an Nachhaltigkeit. So. Mehr kann ich nicht machen, gerade derzeit. Und das ist aber auch schon gut, was ich mache. Ich weiß aber auch, wenn das alles größer wird, muss ich vielleicht ein paar Sachen schon beprintet holen. Oder, weißt du, so. Aber dann kann ich es aber auch anders machen. Ich kann ja auch so machen und sagen, bestellt erst und dann lasse ich genau die Anzahl produzieren. So habe ich dann auch wieder keine Überproduktion. Ne? So. Es gibt für alles Lösungen. So sehe ich das. Also für mich sehe ich keine Probleme, weil wir sind die Fashion-Branche ist inzwischen, finde ich, so krass durchstrukturiert und so krass, also war es schon vorher, aber so krass offen. Weißt du, du kannst da rein ich habe Informatik studiert, als Außenstehender, da reingehen und eine Brand machen und du kommst, wie ich eben gesagt habe, auf die und die MOQ und das und das und das. Aber natürlich muss man sich hinterfragen, wieder, da kommen wir wieder zum Punkt, bringt es was, ne, wenn du es machst? Also was bringt es der Welt, wenn du jetzt der Zehnte wieder eine Marke machst? Ne? Und jetzt zum Nachhaltigkeit und Midnight, sorry, ich bin ein bisschen abgeschweift.
All good.
ich weiß nicht, also wir sind halt eher so ein Insider-Tipp, ne? Wir sind ja nicht so groß. So, wir sind halt eher ein Insider. So viele. Ich meine, guck mal, für die kleine Brand, die wir sind, was für Kooperationen wir schon hatten. Ne? So, wir haben eigene Schuhe rausgehauen mit Clarks, wir haben mit MCM was gemacht, wir waren mit dem ASAP Mob unterwegs, wir sind auf der Fashion Week vertreten. Wir standen in der Vogue, überall. Ne? So, und jetzt vor kurzem, ich fand es halt einfach nur lustig, weil mit Germany's Next Topmodel die Geschichte, das war auch irgendwie witzig, dass wir einfach da drin waren. Der Stylist von denen ist ein Fan von uns. Aber wir sind irgendwie nicht im Mainstream angekommen, immer noch nicht. So, was soll ich hier sagen? Also ich glaube, die Mission wird eher sein, in den nächsten Jahren, dass es ein bisschen bekannter wird, dass immer mehr Leute auch verstehen, was das wird, was das ist, meine ich, weil das verstehen immer noch nicht so viele. Und letztens hat mich Bianco, also Adrian, auch gefragt, so, was ist eigentlich Midnight, richtig? Weil er hat ja auch 2020 über uns im Sabocaro geschrieben, weil er das gefeiert hat, was ich hier mache, oder weil er feiert immer noch, also er feiert das ja, was ich hier mache. So, aber er meinte einfach so, diese Community-Aspekt und alles, aus so einer kleinen Stadt, crazy. Und ich glaube, wir machen es erstmal weiter, wir versuchen zu expandieren. Wir fliegen ja auch im Oktober mit, so viel zum Thema jetzt, Community mit 12 Leuten nach Tokio und machen da einfach eine Veranstaltung. Aber ich bin halt einfach so, ich habe diese, die Jugend würde sagen, Macher-Mentalität, dass ich einfach sage, ich mache einfach. So, warum soll ich es nicht mal, was hält mich denn auf, nach Tokio zu fliegen und dort eine Veranstaltung zu machen?
Ich glaube, das ist auch der richtige Point, was man bei diesem, ich finde das immer ganz spannend, diesen Community-Gedanken, so auch für die Menschen jetzt da draußen, die jetzt zuhören, so, fragt die Menschen so, traut euch, so.
Ja.
Man hält auch, oder wir erleben das ja auch immer irgendwie Zurückhaltung, vielleicht auch, viele Dinge sind auch noch so schambehaftet. Deswegen fragt und traut euch, und ich bin mir sicher, wenn es da eine Offenheit gibt, dann bekommt ihr auch eine Antwort. So,
ja,
und
klar.
Diese Zurückhaltung,
traut euch. Wir sind ja keine Sekte.
Macht. Genau, ne, das hat dieser Community-Gedanke. Ne? Ich finde Community für mich, für meine Inspiration so, und so wie ich es interpretiere, finde ich es mega schön. So. Also es ist ein was Tolles und etwas, was man sich anschließen kann, was nicht ausschließt. So, das,
ja, wir helfen uns ja auch untereinander, ne? Also du musst dir vorstellen, ich habe mich mal als Anwalt verkleidet und habe jemanden einen Schulabschluss gerettet. Das war richtig crazy. Ich sag jetzt nicht wer, aber es war auch richtig geil. Oder untereinander wird dann geholfen beim Umzug. Oder wenn einer Hilfe braucht, einen Schlafplatz braucht für eine Nacht, ne, weil irgendwas passiert ist, so, dann ist ein Sofa immer irgendwo frei, ne, so, das war auch letztens mal so, oder, ach, weißt du, es wird untereinander so viel geholfen, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit 43 Mitgliedern, so, mehr brauche ich nicht sagen, so, von überall, ne, so, Mubsen ist auch da drin, hier, Shoutout an Mubsen, nach München, auch der, also, sind viele, also, auch Leute aus München da drin, Leute aus Berlin da drin, Leute aus Düsseldorf da drin, Leute aus Köln da drin, ne? So, also sogar von verschiedenen Städten. Ist jetzt nicht so, dass alle aus Gladbach kommen.
Aber wie sieht es eigentlich bei dir aus mit Klamotten? Bist du da selber für dich so? Wie ist es mit Kleidung? Was hat sich bei dir geändert?
Ich trage nur meine Sachen.
Okay.
Ich kaufe nichts anderes ein. Trage nur meine Sachen. Ich kriege manchmal was von anderen geschenkt, von anderen Designern, wenn ich so mit denen cool bin. So. Zum Beispiel, das letzte war von Markus Outer Time, ist auch ein guter Bruder von mir. Der hat mir was geschenkt. Ich habe ihm auch ein T-Shirt geschenkt, aber ich trage nur meine Sachen.
Das ist auch eine easy Antwort, eigentlich als Designer auch. Gut.
Weil ich muss Satz dahinter oder stimmen.
So ist es nämlich.
Das habe ich aber immer schon gemacht. Ich habe immer nur meine Sachen getragen. Also alles das, was ich tragen konnte, von mir selber habe ich getragen. Und bis vor kurzem konnte ich halt keine Schuhe, ne? Weil die Schuhe haben noch gefehlt. Jetzt habe ich Schuhe. Ich habe jetzt aber auch gerade die auch an, ne?
Unreleased. Ich war damals da. Ich war damals am Start. Um das Ganze mal so ein bisschen, weil ich bin der Einzige, der so ein bisschen auf den Laptop schaut, um euch mal so einen Zeitrahmen zu geben. Das ist bei einer Stunde acht. Um jetzt mal so die Kurve zu bekommen, haben wir immer so zum Abschluss für unsere schnellen Fragen, die wir dir stellen wollen würden.
Okay.
Um einfach mal so für die Zuhörerschaft so ein kleines Ding zu erfragen. Wenn nicht in Mönchengladbach, wo findet man dich sonst? Ich weiß es, aber...
Hä? Was würdest du denn sagen?
Ja, du, in gibt viele andere Städte.
Ich weiß es, aber
viele Städte.
Jetzt frage ich dich, aber wo würdest du mich denn sonst sehen?
Ich würde sagen, in Paris sieht man mich sehr häufig. In
Paris sieht man mich sehr häufig.
Und Berlin im Soto-Store wahrscheinlich.
Ja, Berlin und Paris, ja.
Aber jetzt habe ich es halt vorweggenommen. Aber genau.
Ansonsten. Ja, Berlin und Paris halt viel.
Ja.
Ja. Witzigerweise mehr als in Köln. Obwohl Köln eigentlich direkt um die Ecke ist, ne? Aber ich denke mal, da ich ja so ein Projekt da noch mache, was ich bald ins Leben rufe, wo mir der Herr hier, der Domenico, auch ein bisschen hilft, sehr viel hilft, wird das, glaube ich, werde ich sehr oft in Köln auch sein in Zukunft.
Schließt so ein bisschen an die Frage an, hast du eine Favorite City, was so modische Inspiration angeht?
Ja, Paris finde ich, aber noch, ne? Ich war noch nicht in Tokio.
Da kommt noch was.
Da kommt noch was.
Ich glaube, da gibt es sehr viel zu sehen.
Wir können ja nochmal Ende Oktober quatschen, ohne Podcast. Dann sag ich dir Bescheid.
Vielleicht können wir da nochmal schneiden.
Reinfügen. Je nach Cut kriegen wir das auch hin, aber ich muss da nur, um das reinzuwerfen, für mich Tokio einer der inspirierendsten Städten, in der ich war, in denen ich war, neben Paris. Und crazy. Ich bin sehr gespannt, wie es dir gefallen wird. So, um jetzt nochmal Zuhörerschaften so ein bisschen nach Gladbach zu holen. Was ist so dein Lieblingsort in Gladbach, neben dem Atelier natürlich? Also wo findet man dich? Was ist so ein Geheimtipp hier in Gladbach? Wo würdest du die Leute hinlocken? Also, ist egal, also es kann es kein gibt, Bar, Club, alles, es also
gibt
es ist
keine,
fein.
Es gibt keine Geheimtipps so richtig, aber mich findet man entweder in Mamomi, das ist ein kleines Café, ist ziemlich cool, zeige ich euch auf jeden Fall auch, und oder in der Nacht, das ist der Technoladen halt. Genau, da findet man mich außerhalb des Ateliers meistens. Am Wochenende meistens in der Nacht, in der Woche meistens in Mamomi auf dem Käffchen. Genau, aber wenn man so wirklich von Geheimtipp reden wollen würde, müsste man ins Massagero gehen. Das ist eigentlich ziemlich cool, Circus Massagero. Das kennen auch nicht viele hier, das ist eigentlich ziemlich geil.
Ich muss jetzt einfach mal an der Stelle, also der richtige Zeitpunkt, um das Ganze hier mal zu würdigen. Ey, was für ein nicer Talk, wirklich. Ich glaube, du hast uns alle auf eine Reise mitgenommen so und uns auch Gladbach ein bisschen
näher gebracht. Ich hätte noch mehr erzählen können, theoretisch, aber wir müssen weiter.
Ich glaube, es ist Open End und ich glaube, vielleicht auch der richtige Punkt, ja. um einfach mal auch hier hinzukommen und vielleicht auch mal dich kennenzulernen, weiter kennenzulernen. Ist immer auch schön, so ein paar Fragezeichen zu lassen. So, deswegen checkt auf jeden Fall Midnight ab. Ganz klar. Geheimtipp. und Geheimtipp. Ihr werdet noch einiges sehen in der Zukunft und hören. So, ich muss echt einen riesen Shoutout geben. So, echt komplett nicer Spot hier. Sehr schönes Atelier, sehr schöner Schaffensort. Man merkt, die Kreativität schwebt hier in der Luft. Und unheimlich dankbar hier zu sein. Und nice, dass du deine Story geteilt hast.
Ja, danke schön.
Und viel Liebe an euch alle.
Ja.
Das ist so das Ding, was wir immer teilen. Nein, auch von meiner Seite. Ich meine, ich war schon das ein oder andere Mal hier. Ich war auch im alten Store da. Wir haben viel Zeit auch in Paris und Co. verbracht. Ich kann jedem nur ans Herz legen, Jan, und die Community kennenzulernen. Wenn ihr Leute mit Midnight-T-Shirts seht, Köln, Umgebung, Berlin, im Ausland, whatever, spricht die Leute an, so wie du es gesagt hast. Ja. Ist eine Community, one love. Das ist so das, was man eigentlich abschließend immer sagen kann. Es ist immer wichtig, die Leute hinter einer Marke auch kennenzulernen und auch einfach auch das Bild so ein bisschen zu verändern, weil viel und oft ist meistens so, dass sich Leute einfach auf Basis von ja nur Social Media oder so sich ein Bild bilden und den Menschen dahinter überhaupt nicht kennen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diesen Talk halt einfach mal gehabt haben und einfach mal verstehen, wer ist eigentlich dieser Gianluca? Was macht er eigentlich?
Ja, ich denke auch, es ist problematisch, finde ich eher, dass alles so schnelllebig geworden ist. Und ich meine, das Beispiel ist das Video von unserer letzten Kampagne. Das ist ein super geiles Video geworden. So, das postest du einmal für diese Arbeit. Das war super viel Arbeit. That's it, so 24 Stunden. Dann vielleicht noch einen zweiten Tag, ne? Dann denkt man sich so, ah, schön, okay, ja, weiter geht's. Also, weißt du, das, ich finde, in der heutigen Zeit sollte man mehr genießen. Also auch mal, hört sich dumm an, wie so ein Auto, die ganze Zeit auf der Überholspur zu fahren, aber vielleicht auch mal einfach mal links, weißt du, auszusteigen, also an den Seitenrand zu fahren, einfach mal aussteigen und den Sonnendings zu genießen, Sonnenuntergang und zu sagen, weißt du was, es gibt doch einfach mal appreciaten auch so die Sachen, ne, die wir auch zum Beispiel machen. So, wir stecken auch voll viel Arbeit rein, so, ne?
Das trifft so auf jeden Lebensbereich zu, so was als vielleicht Stichpunkt so Wertschätzung angeht. Und ich merke, wir kommen in den nächsten Bereich, aber gebt doch auch einfach mal Feedback so und kommt ins Gespräch, was diesen Community-Gedanken vielleicht auch nochmal so zum Abschluss schließt. Fragt, hinterfragt versucht einfach in Kontakt zu bleiben. So. Das ist ja auch so unser Gedanke, ne, dass wir hier Leute, Menschen näher bringen, die eine Idee haben, die Dinge verfolgen. Und ich glaube, so können wir auf jeden Fall alle was anstoßen und verändern. Can, die letzten Worte gehen an dich. So, hast du noch was zu sagen, mitzuteilen?
Ich danke an euch beide auf jeden Fall. Super cool. Ich hoffe, ihr macht auf jeden Fall weiter, zieht weiter durch, was das angeht. Und Ja, sonst nur danke an meine Community, wie gesagt, an jeden Einzelnen, ne? Wirklich, also wirklich jeden Einzelnen. Ja, wenn jetzt alle aufzuzählen, wäre Quatsch, sind über 40 Leute. Aber ich liebe euch auf jeden Fall. Und ja, sonst kann ich nur sagen, wirklich, macht weiter. Ist cool, ist ein cooles Format.
That's it. Running out of size. We're out. Peace and love.
Eure Fashion Buddies. Und vielen, vielen Dank, Jan. Nur Liebe.
Schöne Mann.
Schöne Mann aus Mönchengladbach.